HR Info. Wissenswert.
Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, den will ich an der Laterne sehen.
Adolf Hitler, den selbsternannten Führer des Deutschen Reiches, an einer Laterne aufhängen? Das konnte während der Nazizeit in Deutschland nur in einem sogenannten Feindsender ausgestrahlt werden. Herzlich willkommen zu Wissenswert. Mein Name ist Daniel Sulzmann. Was die Schauspielerin Luzi Mannheim hier singt, ist eine bitterböse zeitgenössische Satire auf den berühmten Schlager Lili Marleen. Dankenswerterweise gepflegt und erhalten im Deutschen Rundfunkarchiv hier in Frankfurt. Der Rundfunk im Widerstand gegen Hitler. Das ist das Thema der heutigen Sendung und unser Kollege Hans Sarkovic erzählt die Geschichte der geheimen Sender.
Bernhard Vogel war 10 Jahre alt, als er heimlich mit seiner Mutter den deutschsprachigen Sendungen aus London lauschte. Von dem, was gesagt wurde, verstand er wenig. Aber er wusste, es war Krieg. Und sein 7 Jahre älterer Bruder Hans Jochen stand als Soldat an der italienischen Front. Der spätere CDU-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen erinnert sich heute noch gut daran. So prägend waren die Hörerlebnisse.
Ich erinnere mich ganz genau, es wurde Feindsender gehört, abends spät, jedenfalls um 10 Uhr rum. Es wurde auf die Verdunklung geachtet. Es wurde das Radio so leise, dass man es gerade noch hören konnte, gestellt. Es wurden Kissen um das Radio herumgelegt, damit sich's nicht abhören ließ oder was die Überlegung war. Aber meine Mutter hat regelmäßig Feindsender gehört, und zwar in meiner Erinnerung vor allem BBC und später wohl nach 1944 auch den Soldatensender Calais.
Millionen Deutsche erhofften sich von der BBC und anderen deutschsprachigen Sendern der Alliierten Informationen, die ihnen die NS-Propaganda verschwieg. Josef Goebbels, der deutsche Propagandaminister, hatte das politische Potenzial des Radios früh erkannt. Schon kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten erklärte er den deutschen Rundfunkintendanten, was er von ihnen erwartete.
Ich halte den Rundfunk für das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Ich bin auch der Meinung, dass man soll das nicht laut sagen. Ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer die Zeitung verdrängen wird. Ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer überhaupt das Volk an allen öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen lässt. Dass es im Volksdasein überhaupt keinen großen Vorgang mehr geben wird, der sich auf 200-300 Menschen begrenzt, sondern dass daran eben das Volk in seiner Gesamtheit teilnehmen muss. Und haben wir sie einmal, muss der Rundfunk uns diese 100% halten. Muss sie verteidigen. Muss sie so innerlich durchdrängen mit den geistigen Inhalten unserer Zeit, dass überhaupt niemand mehr ausbrechen kann.
Weil Goebbels im Rundfunk das allermodernste Massenbeeinflussungsmittel sah, ließ er den Volksempfänger bauen. Damit konnte er die Zahl der Hörer deutlich steigern. Um zu verhindern, dass aus dem Volksempfänger ein Weltempfänger wurde, war sein Innenleben äußerst simpel konstruiert. Nur der jeweilige Bezirkssender und der Deutschlandsender sollten zu hören sein, aber die BBC war auch zu empfangen. Schon am ersten Tag des Zweiten Weltkriegs hatte Goebbels ein generelles Abhörverbot für alle ausländischen Sender erlassen. Wer sich nicht daran hielt, musste mit hohen Zuchthausstrafen oder sogar dem Tod rechnen. Der Bespitzelung durch Nachbarn oder Blockwarte waren damit Tür und Tor geöffnet. Besonders gern wurden Jungen und Mädchen befragt, was ihre Eltern denn so hörten. Kinder wie Bernhard Vogel wussten dann, was sie zu antworten hatten. Natürlich den Deutschlandsender. Der deutsche Dienst der BBC war auch deshalb so beliebt, weil er die Niederlagen der alliierten Truppen nicht verheimlichte. Das schuf Vertrauen. Ende September 1938 war der deutschsprachige Dienst der BBC Hals über Kopf eingerichtet worden, um auf einen bevorstehenden Krieg vorbereitet zu sein. Den konkreten Anlass lieferte die sogenannte Sudetenkrise. Adolf Hitler hatte ultimativ die Angliederung des in der Tschechoslowakei liegenden Sudetenlandes gefordert. In der ersten Sendung in deutscher Sprache am 27. September 1938 wurde die Rede des britischen Premierministers Chamberlain verlesen.
Ich gebe die Hoffnung auf eine friedliche Lösung nicht auf und stelle meine Bemühungen um den Frieden nicht ein, solange noch eine Aussicht auf Frieden besteht. Ich bin ein Mann des Friedens bis in die tiefste Tiefe meiner Seele. Für mich ist der bewaffnete Konflikt zwischen Nationen ein Angsttraum. Aber wenn ich die Überzeugung gewinnen sollte, dass eine Nation entschlossen ist, die Welt durch die Drohung mit Gewalt zu beherrschen, dann fühle ich, dass Widerstand geleistet werden muss. Unter einer solchen Herrschaft würde für Menschen, die an Freiheit glauben, das Leben nicht mehr lebenswert sein.
Hier spricht London. Sie haben soeben eine Rede Mr. Neville Chamberlains, des Ministerpräsidenten von Großbritannien, gehört.
Zwar brachte das Münchner Abkommen eine kurzfristige Entspannung, aber die Kriegsgefahr blieb. So entschlossen sich die BBC und das britische Außenministerium, den deutschsprachigen Betrieb aufrechtzuerhalten. Den Inhalt der Sendungen bestimmten ausschließlich britische Staatsangehörige. Wer London einschaltete, erfuhr von militärischen Operationen, aber auch von den millionenfachen Morden in psychiatrischen Anstalten und Konzentrationslagern. Die Bombardierung deutscher Städte wurde mit den vorangegangenen Angriffen deutscher Flugzeuge auf britische Städte wie Coventry gerechtfertigt. Auch der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann tat das im April 1942 über die BBC.
Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt. Die Angriffe galten dem Hafen von Travemünde, den kriegsindustriellen Anlagen dort. Aber es hat Brände gegeben in der Stadt. Und lieb ist es mir nicht zu denken, dass die Marienkirche, das herrliche Renaissance-Rathaus oder das Haus der Schiffergesellschaft sollten Schaden gelitten haben. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden. Gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss.
Thomas Mann war der einzige deutsche Emigrant, der frei über die BBC sprechen durfte. Er nahm in Los Angeles auf, wo er wohnte. Insgesamt 58 Sendungen richtete er zwischen 1940 und 1945 an seine deutschen Hörer. Die anderen deutschen Emigranten arbeiteten als Sprecher, Übersetzer, Autoren oder Interpreten, wie die Schauspielerin Luzi Mannheim, die 1933 nach London geflüchtet war. Sie sang bekannte Schlager wie Lili Marleen, allerdings mit neuen, bitterbös-satirischen Texten.
Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, den will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne, deine Lili Marleen.
Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion und dem Kriegseintritt der USA gewann die Rundfunkpropaganda gegen das Hitler-Regime weiter an Bedeutung. Deutschsprachige Sendungen kamen jetzt auch aus Moskau und amerikanischen Städten. Die Programme wurden wegen der großen Distanzen über Kurzwelle ausgestrahlt. Um sie empfangen zu können, war es nötig, den Volksempfänger heimlich umzurüsten, denn der besaß kein Kurzwellenteil. Die BBC lieferte die entsprechende Bastelanleitung.
Und jetzt schrauben wir den Apparat auf und machen die Anschlüsse im Innern. Also jetzt die Anschlüsse, und ich betone noch einmal, alle Anschlüsse innerhalb des Empfängers. Das eine Ende der ersten Wickelung geht zur Antenne, das andere zur Erde. Also, erste Wickelung, das eine Ende zur Antenne, das andere zur Erde.
Für die deutschen Kommunisten hatte die Kurzwelle eine besondere Bedeutung, denn nur darüber konnten sie Radio Moskau empfangen. Selbst im Konzentrationslager Buchenwald wurden heimlich Radioapparate umgerüstet, wie sich der ehemalige Häftling Herbert Morgenstern 1977 im DDR-Rundfunk erinnerte. Als Telefonarbeiter war er in eine Werkstatt im Keller geholt worden.
In der saß ein Genosse, unser Vorarbeiter, und ein Radiotechniker. Und dieser Radiotechniker reparierte die Rundfunkgeräte der SS. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, eigene Abhörmöglichkeiten zu schaffen. Zu diesem Zweck wurden von Genossen, Radiotechnikern, illegale Empfänger gebaut und regelmäßig betrieben. Und ein Genosse hat sogar nachts in unserer Kellerwerkstatt regelmäßig Radio Moskau gehört, hat mitstenografiert und ebenfalls dann die zuständigen Genossen informiert. Wir haben beispielsweise auch später dann Reden von Wilhelm Bieg gehört und von Radio Moskau.
Das deutschsprachige Programm von Radio Moskau wurde im Wesentlichen von emigrierten Kommunisten gestaltet, wie dem späteren DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck. Sie wussten genau, wo die Grenzen ihrer journalistischen Freiheit lagen. Gehört wurden die Sendungen von ehemaligen Genossen, aber auch von anderen Deutschen, deren Ehemänner, Kinder oder Enkel als Soldaten an der Ostfront standen. Denn über Radio Moskau durften Kriegsgefangene ihre Angehörigen grüßen.
Hier ist der Moskauer Rundfunk. In deutscher Sprache.
Es werden jetzt eine Reihe von Kameraden ans Mikrofon treten, um von hier aus über viele Kilometer Entfernung hinweg Grüße an ihre lieben Angehörigen daheim sprechen.
Hier spricht der Kriegsgefangene Leo Frickenhaus zu seiner Mutter und seiner Schwester Hanni in Rheine in Westfalen, Karl-Nonner Straße 6. Zum Jahreswechsel wünsche ich euch, wie allen Verwandten und Bekannte, alle Gute. Dem deutschen Volk wünsche ich, dass aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und bestrebt ist, durch ehrliche Arbeit in die Familie der demokratischen Völker zurückzukehren. Euer Leo.
Diese Grußsendungen waren Goebbels ein besonderes Ärgernis, denn er hatte verkünden lassen, die Sowjets würden alle deutschen Kriegsgefangenen schwer misshandeln oder sogar umbringen. Fast alle deutschsprachigen Sender der Alliierten ließen Kriegsgefangene zu ihren Angehörigen sprechen. Auch die Stimme Amerikas, die als staatlicher Auslandsfunk seit Anfang 1942 sendete. Daneben kamen prominente deutsche Emigranten zu Wort, wie Friedlind Wagner, die Enkelin von Richard Wagner am 13. Februar 1942, dem 59. Todestag ihres Großvaters.
Ich habe Deutschland nicht leichthin verlassen und bin erst fortgegangen, als die mörderischen Absichten des augenblicklichen deutschen Regimes klar am Tage lagen. Und selbst dann noch habe ich mich gefragt, wie würde mein Großvater, wie würde Richard Wagner gehandelt haben an meiner Stelle? Wäre er geblieben? Hätte er sich den Nazis zur Verfügung gestellt? Hätte er ihre Untaten gedeckt mit seinem Namen, der auch der meine ist? Kein Zweifel ist möglich. Richard Wagner, der die Freiheit und die Gerechtigkeit mehr geliebt hat als selbst die Musik, hätte in Hitlers Deutschland nicht atmen können.
Um sich bei einer unangemeldeten Kontrolle nicht leichtfertig zu verraten, erinnerte ein Sprecher der Stimme Amerikas daran, nach dem Hören wieder auf einen deutschen Sender umzuschalten.
Seien Sie vorsichtig. Vergessen Sie nicht, auf eine andere Welle umzuschalten.
Auf Wiederhören.
In der Sowjetunion strahlten neben Radio Moskau auch sogenannte Freiheitssender deutschsprachige Programme aus. Emigrierte Kommunisten, von denen die meisten später hohe Ämter in der DDR erhielten, schrieben die Texte und sprachen auch selbst. Im Juli 1943, nach der Niederlage von Stalingrad, wurde von kriegsgefangenen Soldaten und deutschen Kommunisten das Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet. Diesen und dem etwas später ins Leben gerufenen Bund deutscher Offiziere schlossen sich auch ehemalige Generäle an. Der prominenteste war Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, der letzte Kommandeur der 6. Armee in Stalingrad. Am 8. August 1944 forderte er über den Sender des Nationalkomitees die noch kämpfenden deutschen Soldaten zum Überlaufen auf.
Wir haben bei Stalingrad tausende deutscher Soldaten durch Waffenstreckung in letzter Stunde das Leben gerettet. Wir hätten eine Viertelmillionenarmee vor dem Untergange bewahren können, wenn wir Hitler rechtzeitig den Gehorsam verweigert hätten. Sie, meine Kameraden, tragen die Verantwortung für das Leben ihrer Soldaten nicht vor Hitler, sondern vor dem deutschen Volke. Es wird Ihnen ewig dankbar sein, wie es auf Blüchers Kapitulation bei Rastau, der in gleicher Lage war wie Sie, als mannhaft, ehrenvoll und soldatisch anerkannt hat. Mit Ihren Entschlüssen verhindern Sie Hitler daran, das deutsche Heer in eine weitere Kette derartiger schmachvoller Niederlagen zu stürzen, und deutsche Männer nutzlos zu Abschlagen zu stürzen, und deutsche Männer nutzlos zu opfern. Die Ehre des deutschen Heeres verlangt die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen und die Erhaltung des Lebens der ihnen anvertrauten deutschen Soldaten. Stellen Sie daher die Kampfhandlung ein und treten Sie über auf die Seite des Nationalkomitees Freies Deutschland.
Aus den Studios von Radio Moskau kamen auch die Geisterstimmen. Kurzfristig wurde dazu die Sendeleistung erhöht und der Sprecher auf die Frequenz des Deutschlandsenders geschaltet. Mit ihren Zwischenrufen sorgten die kommunistischen Emigranten für erhebliche Unruhe unter den deutschen Hörern. Auch die Ansprachen Adolf Hitlers wurden, wie zu Silvester 1944, mit Parolen unterbrochen wie »Das Jahr 1945 muss das Ende der Hitler-Diktatur sein«.
In dieser Stunde will ich daher als Sprecher Großdeutschlands gegenüber dem Allmächtigen das feierliche Gelöbnis ablegen, dass wir treu und unerschütterlich unsere Pflicht auch im neuen Jahr erfüllen werden, des felsenfesten Glaubens, dass die Stunde kommt, in der sich der Sieg endgültig dem zuneigen wird, der seiner am würdigsten ist, dem Großdeutschen Reiche.
Das Jahr 1945 muss das Ende der Hitler-Tyrannei sein.
Jahreswende sprach der Führer auf seinem Hauptquartier zum deutschen Volk.
Die Geisterstimmen aus Moskau hatten keinen propagandistischen Auftrag, sondern sollten Angst und Schrecken verbreiten. Hört, wie nah die Rote Armee ist, hieß die Botschaft. Verwirrung stiften, das war auch die Aufgabe der sowjetischen, britischen und amerikanischen Schwarzsender, die behaupteten, konspirativ arbeitende deutsche Sender zu sein. Betrieben wurden sie angeblich von enttäuschten Nationalsozialisten, katholischen Geistlichen, die in Hitler den Teufel erkannt hatten, oder von Astrologen, die in Kristallkugeln das Ende der NS-Herrschaft voraussahen. Der bekannteste dieser Sender war seit Mai 1941 Gustav Siegfried I. aus der Giftküche des britischen Journalisten Sefton Delmer, erstellt im Auftrag des militärischen Geheimdienstes. Der Inhalt war einfach gestrickt. Der Chef einer Untergrundorganisation innerhalb der SA prangerte die Korruption, die Profitgier und die moralische Verkommenheit der NS-Größen an. So im Juli 1943 die Feigheit eines Kommandeurs, der seine Soldaten aufgefordert hatte, die italienische Stadt Catania bis zum letzten Mann zu verteidigen.
Dieser Tagesbefehl wurde von Generalmajor Paul Konrad persönlich aufgesetzt und unterzeichnet. Aber nicht in Catania, auch nicht in irgendeinem anderen Ort auf Sizilien, auch nicht irgendwo auf dem italienischen Festland, sondern in Berlin. Ja, in Berlin. Der Herr Kommunegeneral Paul Konrad, der Kommandeur der Hermann-Göring-Division, der von allen seinen Offizieren und Mannschaften erwartet, dass sie in Catania aushalten bis zum letzten Atemzug, der erwartet das in Berlin.
Die Sendungen des Chefs waren bei deutschen Soldaten auch wegen der detaillierten Schilderungen sexueller Ausschweifungen beliebt. Delmer bediente sich dabei der sexualwissenschaftlichen Werke von Magnus Hirschfeld, dessen Berliner Institut die Nationalsozialisten 1933 geschlossen hatten. Wesentlich seriöser ging es bei den beiden Sendern zu, die von den Westalliierten 1944 gegründet wurden. Radio Luxemburg mit den Schriftstellern Hans Habe und Stefan Heim, und EPSI, die American Broadcasting Station in Europe. Die deutschsprachigen Mitarbeiter fuhren in die unterdessen von den Alliierten besetzten deutschen Gebiete und interviewten Menschen, die froh waren, dass der Krieg bald zu Ende gehen würde. Stellvertretender Leiter der deutschsprachigen Abteilung bei EPSI war Golo Mann, der Sohn von Thomas Mann. Er richtete regelmäßig, wie sein Vater, Appelle an die deutsche Bevölkerung. Am 27. Januar 1945 nannte er auch die Zahl der ermordeten Juden in Polen.
Wir wollen die Wahrheit sagen. Es ist in der ganzen weiten Welt kein Funke von Sympathie, kein Funke von Respekt für diesen Kampf, der kein Freiheitskampf ist. Wie können die von Freiheit reden, die den Deutschen selber jede Freiheit nahmen, bevor sie noch auf andere Völker losgehen konnten, die in Polen, wie sie selber stolz zugeben, 3 Millionen Juden ermordet haben, einer Wahnsinnsidee zuliebe.
Neben ernsten Mahnungen spielte auch Humor im Stil der nationalsozialistischen Flüsterwitze eine wichtige Rolle im Programm der beiden alliierten Militärsender. Beliebt waren die Sketche des angeblich österreichischen Ehepaars Aderbei.
Servus, Mali, du, jetzt war ich beim Friseur, beim Tupfinger, also da habe ich was Merkwürdiges gesehen.
Was hast du denn gesehen, Pferdl?
Du, auf den seiner Preistafel steht Rasieren für Mitglieder der NSDAP 10% Aufschlag.
Aber geh.
Frage den Tupfinger, sagen Sie mir, warum verlangen Sie denn von den Parteimitgliedern mehr fürs Rasieren?
Na, und was hat der Tupfinger gesagt?
Weil die Gesichter der Parteimitglieder jetzt jeden Tag länger werden.
Ha, gut. Ja, die haben ja einen Grund dazu. Die Zustände werden ja immer ärger.
Mali, du stänkerst schon wieder. Liest du denn nicht täglich in der Zeitung, im Naziland ist alles vorbildlich. Überall herrscht Ordnung. Überall wird das Recht hochgehalten.
Was für ein Recht?
Das Standrecht natürlich.
Kurz nach dem Ende des Kriegs führten die Amerikaner Umfragen durch, welche Sender von den Deutschen heimlich gehört worden waren. Ganz vorne rangierten die BBC und Radio Luxemburg. Bei den deutschen Soldaten war eine Sendergruppe besonders beliebt, die mit flotter Musik, Grüßen an die Mannschaften und Nachrichten über die militärische Lage den Eindruck erwecken wollte, dass sie von der deutschen Wehrmacht betrieben wurde. In Wahrheit waren der deutsche Kurzwellensender Atlantik, der Soldatensender West und der Soldatensender Calais besonders raffiniert getarnte Schwarzsender aus Seften-Delmers Werkstatt. Ihr Ziel war es, die desolate Lage der deutschen Truppen deutlich zu machen und die Soldaten zum Aufgeben zu bewegen, wie in der Sendung von Ende April 1945.
Wir übermitteln jetzt eine wichtige Anweisung für U-Boot-Fahrer auf See, die Schluss machen und sich dem Feind ergeben wollen. Ein U-Boot macht Schluss, indem es folgendes Manöver ausführt, das vom Feind als Zeichen der Aufgabe anerkannt wird. Erstens, auftauchen und sofort auf Stopp gehen. Zweitens, beim Auftauchen beide Seerohre, Schnorchel, Funkpeiler und Funkmessspiegel ausfahren. Drittens, am Funkpeiler weiße Flagge setzen.
Waren die Aktivitäten der alliierten Sender ein Erfolg oder ein Fehlschlag? Untersuchungen dazu gibt es kaum. Die Dauer des Zweiten Weltkriegs haben die Programme aus Großbritannien, der Sowjetunion und den USA nicht verkürzt. Aber deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft berichteten, dass sie durch das Hören darin bestärkt worden waren, sich zu ergeben. NS-Gegnern in Deutschland wurde über das Radio Mut zugesprochen. Thomas Mann und andere berühmte deutsche Emigranten demonstrierten mit ihren Stimmen, dass es das andere Deutschland, das von Goethe und Schiller, noch gab. Und nicht zuletzt sind in den Sendern Menschen herangebildet worden, die nach dem Krieg in Deutschland politische oder publizistische Verantwortung übernahmen.
Hans Sarkowitsch über die sogenannten geheimen Sender. Der Rundfunk im Widerstand gegen Hitler. Das war Wissenswert mit Daniel Sulzmann. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet unter hrinforadio.de.